Wahrscheinlich hier und da noch mal auf euch eingehen. Mir ist gestern Abend, wo ich so fertig war mit der Vorbereitung und bin dann einfach, nicht mit Nerven, mit der Vorbereitung und bin einfach noch mal ins Gebet gegangen. Und da kamen mir so gewisse Parallelen. Ich versuche das auch so ein bisschen einzuflechten. Ich denke, das passt ganz gut. Wir haben heute einen Text, der äußerlich betrachtet eigentlich gar nicht so spannend ist. Deswegen könnte man auch sagen, habe ich jetzt zwei Kapitel genommen. Also Leute, fasten your seatbelts. Ihr braucht aber keine Angst zu haben. Wir werden das heute nicht so Vers für Vers durchmachen. Aber ihr werdet hoffentlich entdecken, dass selbst in Kapiteln, die eher eine Auflistung sind von irgendwelchen Sachen, wertvolle Impulse drinstehen. Und ich bitte dich jetzt nochmal, Herr, dass du sprichst, dass du redest, dass wir dein Wort verstehen können. Es ist dein Wort, Satz für Satz, Wort für Wort, und das hat eine Absicht, und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns sprichst, in Jesu Namen. Amen. Gut, wir sind ja im Buch der Könige, Sieg und Niederlage, und heute geht es um die Grundlage für unseren Erfolg. Wir können ja als Deutschland jetzt wirklich auch von Erfolg reden. Ja? Viele von euch haben wissen, was mit diesem Bild gemeint ist, die ein bisschen informiert sind von euch. Ja? Kennt das mit den So gehen die Gauchos, ja, und so gehen die Deutschen. Das hat einigen Wirbel erzeugt. Ich dachte, ich tue das Bild jetzt einfach mal darauf. Und tatsächlich ist es ja so, seit Sonntagabend gehen die Deutschen, sage ich mal, mit erhobenen Hauptes. Manche haben dann Probleme mit in Deutschland und befürchten wieder irgendwelche schlimme Zeiten hervor. Andere sagen, das macht doch alles nichts, kein Problem. Und tatsächlich ist es auch so, dass andere, jetzt denen ist jetzt so zumute. Und um ein Haar, ja, ich meine, das wollen wir jetzt nicht herbeireden, aber hätte es uns als Land ja auch so blühen können. Ja? Und die anderen hätten dann ein Lied gesungen. Die Frage ist immer, wie lange hält sowas an? Ja? Wie lange hält so ein Jubel an? Und wann fängt man wieder an, nach dem nächsten Titel zu greifen? Und wenn es dann halt nicht klappt. Ja, es gibt ja gewisse Fußballer wie der Lahm, die machen das genau richtig. Die steigen nämlich da aus, wo es am schönsten ist. Und so behält man sie dann auch in Erinnerung. Gott will, ja, du fragst dich vielleicht, wie komme ich jetzt zu unserem Text? Gott will, dass wir nicht so durchs Leben gehen müssen. Ja, so gebückt. Und manchmal ist es halt eben so, es ist uns einfach so zumute. Sondern Gott will, dass wir, auch wenn wir äußerlich vielleicht durch schwere Zeiten durchgehen, aber Gott will, dass wir, ja, ich sag mal, Erfolg haben im Leben. Dass es uns gut geht, in Anführungsstrichen. Gut gehen heißt ja nicht immer, was wir meinen, was wir unter gut verstehen. Gott hat gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben in der Fülle habt. Und wir werden uns heute das nochmal anschauen, im Blick auf den Text, den wir hier haben. Und zwar geht es hier im 1. Könige Kapitel 4 erstmal ganz trocken, könnte man sagen, um die Regierung Salomos. Und damit ich hier nicht Vers für Vers das euch einzeln jetzt auflisten müsst, ihr könnt das gerne zu Hause auch nochmal lesen, habe ich euch das als Folie mitgebracht, was das ganze Kapitel 4 eigentlich sagt. Man kann das vielleicht auch jetzt mal ein bisschen dunkler machen, damit man das sieht. Ihr habt das hier, wird uns aufgezählt im vierten Kapitel vom Vers 1. Salomo war der König von Israel, und dann wird uns aufgezeigt, er hatte einen hohen Priester gehabt, dem waren dann auch wieder andere Priester unterstellt. Er hatte ein Berater-Team an seiner Seite. Da wird uns der Josaphat aufgezählt, der Sabbut wird uns aufgezählt. Das war auch ein ganz enger Freund von Salomo. Es wird uns der Verteidigungsminister bzw. der Heerführer genannt, der Arbeitsminister, ja, der Obervogt. Ja, der war zuständig über die Ministerien, also das war der Minister sozusagen über die Bundesländer, wird man heute sagen. Ja, da waren die verschiedenen Vögte, werden uns aufgezählt, bis zum Vers 19, 12 an der Zahl, über das ganze Land verteilt. Die waren für die Versorgung zuständig, für die Steuern zuständig und, und. Und dann wird uns auch noch der Staatssekretär gezeigt mit ein paar speziellen Namen, die da fallen. Das ist das, was uns hier in den ersten Versen hier vorgestellt wird. Deswegen, ich möchte hier nicht in jeden einzelnen Namen eingehen, aber was wir hier sehen, ist eine Struktur, ein Organigramm. Und so ein Organigramm bildet eigentlich auch die Grundlage für viele Firmen heutzutage, für viele Regierungsformen und auch für die Gemeinde. Ja? Mit anderen Worten, es ist Gottes Absicht von Anfang an gewesen, dass Ordnungen da sind. Ordnungen müssen da sein. Und das geht hinein bis ins Neue Testament. Wenn ihr dieses Organigramm jetzt mal seht, können wir das sehr, sehr gut übertragen auf die Gemeinde. Ja? Da ist oben der Salomo, der König. Wer ist das in der Gemeinde? Danke. Das wollte ich hören. Nein, nicht ich. Nicht ich. Die meisten haben gerufen, es ist Jesus, tatsächlich. Ich hoffe, ich wirke nicht so. Ja, wir haben zwar auch im Organigramm, ist es tatsächlich so, dass der Pastor auch der Leiter der Gemeinde ist, aber ich sehe mich mehr als Primus inter pares. Ja, das heißt, Erster untergleichen. Wir sind ein Ältestenteam und ich habe da die Funktion der Leitung. Und das ist auch wichtig, dass es eine Struktur gibt. Aber tatsächlich ist unser Salomo, ist Jesus. Es heißt im Kolosser 1, Vers 18, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. In allem, ja? Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf der Erde und was in den Himmeln ist. Und wisst ihr was? Das ist Programm. Das muss unser Programm sein. Ich will nicht, dass der Name City Chapel so häufig genannt wird, sondern der Name Jesus. Es ist was faul, wenn in der Gemeinde mehr der Name City Chapel fällt, als wie der Name Jesus. Wenn wir mehr über das System City Chapel reden, über unsere Philosophie, als über Jesus. Das muss überall durchklingen. Ja? Vielleicht ist das auch nochmal so ein kleiner Impuls für uns, für mich als Pastor, für uns als Älteste, für uns als Diakone, als Leiter, als einzelne Gemeindeglieder. Dass wir uns immer wieder besinnen, wenn wir anfangen, auch zu diskutieren über wichtige Themen auch, aber dass wir irgendwo am Ende auch sagen, worum geht es eigentlich? Was ist eigentlich unser Ziel? Was ist unser Thema? Und darunter seht ihr jetzt verschiedene Leute, die Funktionen haben. Und genauso ist es auch in der Gemeinde. Ihr seht tatsächlich welche, die haben eine andere Position hier. Und in der Gemeinde heißt es im Epheser 4, Vers 11, er hat die einen als Apostel gegeben, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, als Hirten, als Lehrer, zur Ausrüstung der Heiligen, also der Gemeinde, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes. Hier in der Gemeinde braucht es eine Ordnung. Und eine Ordnung ist eine Grundlage für unseren Erfolg. Gemeinde ist kein moderner Kommunismus oder so. Oder es ist auch keine, es ist auch nicht einfach eine Demokratie, ja? Wo einfach irgendwelche Leute wählen. Sondern das Prinzip ist, wenn wir Jesus als Haupt haben, versteht ihr? Wenn wir Jesus als, damals war es so gewesen, dass Salomo, der König, die Leute gewählt hat und eingesetzt hat. Eine Monarchie sozusagen. Aber eigentlich mehr eine Theokratie, weil der Salomo als König immer wieder auch Gott gesucht hat. Und das war ja sein Schlüsselprinzip, Gottes Weisheit zu haben. Ja? In einer Gemeinde ist es ähnlich. Wir haben Jesus als Haupt und wir fragen Jesus. Wir haben eben gesungen, Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Heiliger Geist, zeig uns. Das ist immer unser Gebet. Wir wünschen uns mehr Älteste, mehr Diakone, mehr Leiter, aber wir beten darum, Gott, zeig uns die Leute. Nicht einfach, wow, der sieht recht cool aus, der hat eine gute Position, der macht sich ganz gut, sondern Gott zu fragen, ja, das ist also keine Demokratie in dem Sinn, sondern eine ganz andere Art der Führung, wo wir fragen, wo wir Gott fragen, wo Jesus das Haupt ist, wo er der ist, den wir natürlich auch nicht abwählen. Natürlich, Jesus kann man auch abwählen. Neulich habe ich ein Fernsehinterview gehört, da hat ein Reporter einen gläubigen Politiker gefragt, kann man Gott auch abwählen? Natürlich kann man Gott abwählen. Wenn man den nicht mehr haben will, dann nimmt man sich den einfach oben raus. Ja? Und das ist halt eben unser Wunsch. Und wir glauben, Punkt 1, wenn wir über Regierung sprechen, das ist ein erster Punkt für die Grundlage des Erfolges einer Gemeinde. Und dadurch kommen wir zum nächsten Thema, was uns hier genannt wird, das ist die Stimmung im Land. Im Vers 20 heißt es, Juda und Israel waren an Menge so zahlreich wie der Sand am Meer. Sie aßen und tranken und waren fröhlich. Das ist gar nicht so einfach. Ein Land, was so groß ist wie der Sand am Meer, und alle sind fröhlich. Alle sind zufrieden. Es läuft. Der Staatsapparat funktioniert. Und wenn hier steht, alle waren fröhlich, dann gehe ich mal davon aus, dass es nicht nur hier die oberen Despoten waren, Salomo und der Stab, die haben sich da vollgeschaufelt und die anderen, die mussten halt da was weiß ich machen, sondern das, was da lief, das hat Einfluss gehabt auf das ganze Land, auf alle Bürger. Und die Frage, die ich bei jedem Punkt hier auch stellen möchte, ist, wie ist das bei uns? Wie ist das bei uns, wenn man die Parallele zieht zur Gemeinde? Nochmal Bezug auf eben. Ich glaube, bin zutiefst davon überzeugt, dass eine Gemeinde, die Jesus nicht im Mittelpunkt hat, die keine Ordnung hat, die keine Vision hat, die auch keine Überzeugung hat, die sie lebt und vertritt, die auch keine Standpunkte haben. Wir haben zum Beispiel auch Standpunkte in unserer Gemeinde. Wir haben einen Connect, deswegen ist uns das wichtig, dass Leute durch einen Connect-Kurs laufen. Wir haben klare Dinge. Wir haben uns klar positioniert. Das macht uns aus. Zu fragen, wir versuchen Antworten zu geben auf Fragen, auch zu Fragen unserer Zeit, zu werten. Uns ist das wichtig, weil wir glauben zutiefst, dass eine Grundlage für den Erfolg ist, dass wir diese Dinge haben. Und dass wir immer wieder neu danach streben, dass wir zielstrebig sind und so gemeinsam eine Linie haben. Und wenn man zu der Struktur wieder zurückschaut, die wir uns eben angeguckt haben, wirkt sich das aus, sozusagen in dem kompletten Organigramm. Es ist uns wichtig, dass das gelebt wird. Versteht ihr? Natürlich kommt das hier und da mal vielleicht auch ein bisschen zu Reibereien oder so, aber grundsätzlich machen wir die Erfahrung, es ist so wichtig, dass wir eine gemeinsame Linie haben, dass wir uns nicht zerfetzen mit irgendwelchen, man kann es ja so sehen und man kann es so sehen. Und darum haben wir die Bibel. Ja, das war Luthers Programm gewesen. Sola Scriptura, allein die Schrift, allein der Glaube, allein Jesus. Für ihn war das auch wichtig gewesen zu sagen, Leute, das gibt's nicht. Und alles andere führt zu einer pluralistischen Kirche. Ja? Wenn wir anfangen und sagen, man kann es ja auch so sehen, man kann es ja auch so sehen, führt uns das in einen Pluralismus. Und ich meine, ich muss jetzt nicht, es gibt genug andere Kirchen, die das bewusst praktizieren, die Pluralismus auf ihre Fahne geschrieben haben, und diese Kirche wird nicht weit kommen. Und deswegen ist das für uns wichtig. Und ich glaube auch, bin zutiefst davon überzeugt, dass das ein Erfolgsrezept ist, dass wir eine Linie haben. Und die wollen wir auch versuchen beizubehalten. Ja? Und wir sehen als nächstes hier bei Salomo das Herrschaftsgebiet und die Größe des Landes. Das heißt im 5, Vers 1, da wird uns dieses Land aufgezeigt. Ihr habt es hier als Folie. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, vom Euphrat bis zu dem Land der Philister und bis an die Grenze Ägyptens. Sie entrichteten Tribut und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Denn er herrschte über das ganze Gebiet, diesseits des Euphrats, vom Tifsach bis Gaza, über alle Könige, diesseits des Stromes. Und er hatte Frieden von allen Seiten, ringsum. Übrigens ist kein Land, fast kein Land länger im Besitz wie das der Juden. Vielleicht ist das gerade an der heutigen Zeit auch mal ganz gut, mal diese Dimension dieses Reichs anzuschauen. Ja? Israel, wenn man das Israel in der heutigen Zeit da reinmalt, dann ist es wesentlich kleiner. Es ist ein Miniland geworden. Und sie müssen immer noch abgeben und abgeben. Und ich denke, wenn wir das hier mal sehen, da können wir auch eine gute Parallele zu der heutigen Zeit ziehen. Es ist, das werden wir auch gleich sehen, und es bleibt auch Gottes Volk. Das mal am Rand betrachtet. Das Herrschaftsgebiet und die Größe des Landes, was könnte das mit uns zu tun haben im übertragenen Sinn? Nun, wichtig ist, es funktionierte, weil die Leute das offensichtlich nicht als Herrschaft im negativen Sinn wahrnahmen, was Salomo da ausgeführt hat, sondern er herrschte als gerechter König, als guter König. Wir haben ja ein Paradebeispiel gesehen, wann war das? Vor 2 Wochen, Ihr könnt euch erinnern, wie er mit diesen zwei Prostituierten umgegangen ist, mit diesem Urteil, das salomonische Urteil. Und es war eine gute Herrschaft. Und das hat sich immer mehr ausgedehnt. Und im übertragenen Sinn muss man sich fragen, wie ist das bei uns? Wer ist unser Salomo? Jesus. Das haben wir eben gesagt. Die Frage ist, wenn wir von Herrschaft sprechen, Herrschaftsgebiet und von Jesus, müssen wir uns fragen für unser Leben, inwieweit beherrscht Gott, beherrscht Jesus unser Leben? Und ich meine jetzt nicht nur über einen gewissen Teil, sondern über dieses gesamte Land, über dein gesamtes Leben. Die Frage, die müssen wir uns stellen. Die Grundlage für deinen Erfolg liegt mit da begründet. Und ich spreche hier gerade in erster Linie natürlich zu Christen, zu Menschen, die mit Gott leben, mit Jesus leben. Wie viel Prozent hat Gott von deinem Leben? 10%? 50%? Oder sagen wir einfach alles und alles meint letztendlich gar nichts? Ja, es ist die Frage, was kann Gott, kann er reinreden? Das fängt ja schon bei so einer Predigt an. Die spricht was an und du sagst, nein, das ist nicht für mich. Oder jemand spricht dich an auf eine bestimmte Sache in deinem Leben und du sagst, das sehe ich anders. Inwieweit könnte es sein, dass Jesus, dass der Heilige Geist zu dir spricht und du sagst, bis hierhin und nicht weiter, das gehört mir. Die Grundlage für deinen Erfolg liegt darin, wie viel Herrschaft du Gott zugestehst. Nicht jetzt im Gottesdienst, nicht in den Liedern, sondern generell. Generell in deinem Leben, in meinem Leben. Jackie hat es eben gesagt, wir haben uns von Anfang an, haben wir uns gesagt, wir wollen Gott dienen. Wir wollen unser Leben zur Verfügung stellen. Das betrifft unsere Ehe, das betrifft unsere Familie. Und ich glaube, es ist kein leichter Schritt. Als Familie, die hier erfolgreich ist, die hier alles hat, die Kids sind integriert, besser geht es eigentlich gar nicht. Plötzlich einen Impuls zu hören von Gott, ihr müsst nicht nach Moskau, aber die Richtung, die stimmt schon mal, ja? Okay? Versteht ihr? Und ich glaube auch, sie wären weiterhin gute Christen geblieben, wenn sie gesagt hätten, Moment mal, Herr, wir sind doch hier, wir sind ja schon im Dienst für dich. Und wir werden hier gebraucht. Und sie hätten das hier auch weiterhin integrieren können und mitmachen können. Sie hätten alles weitermachen können, aber es hätte einen Bereich gegeben in ihrem Leben, wo bei 95% Gehorsam, 5%, ne, also das Ding nicht. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Versteht ihr? Und wenn man an diesem entscheidenden Punkt sagt, nein Gott, hier hast du keinen Einfluss mehr auf mein Leben, dann versage ich an dem entscheidenden Punkt. Dann sagt Gott, okay, du fällst jetzt dadurch nicht vom Glauben an, du fällst auch nicht aus der Gnade raus, aber ich kann nicht mehr das machen, was ich eigentlich mit euch vorgehabt habe. Und ich finde das so stark. Und ich bin überzeugt davon, Gott hat hier einiges noch im Petto für viele von uns, für mich, für uns alle. Und merkt ihr, inwieweit hat Gott die Möglichkeit zu herrschen über dein Leben, natürlich auch über uns als City Chapel. Das ist auch wichtig. Wir müssen uns auch die Frage stellen, Gott, was hast du vor? Was willst du machen? Und hier ist ja auch die Rede von Größe. Das Herrschaftsgebiet und die Größe. Alles, was lebt, wächst. Habt ihr den Spruch schon mal gehört? Alles, was lebt, wächst. Eine Gemeinde, die lebt, wächst. Ein Land wie hier, das lebt, was in Gottes Willen ist, das wächst. Das ist ein Prinzip. Das wird auch im Seehaus Leipzig der Fall sein. Das ist im Moment noch ganz klein. Aber ihr geht dahin mit einer Vision. Ich finde das immer richtig stark. Da ist da eine Karte drauf und da ist im Moment wahrscheinlich Pamba, oder? Da ist Pamba und da kommt so eine Karte. Das ist unsere Vision. Zuerst werden wir die zwei Häuser errichten und in den nächsten 5 bis 20 Jahren, ich glaube 20 Jahren war die Langzeitvision, und mal gucken, was Gott da macht. Und diesen Traum schon zu leben und zu sagen, Gott, wir sind dir gehorsam, und es wird wachsen. Es wird wachsen, weil es dein Wille ist. Und so ist es auch mit all den Dingen. Wenn du in Gottes Willen drin stehst, dann wird die Sache vorwärts gehen. Und mit Wachstum muss man ja auch sagen, glaubt mir mal ja, dass diese junge Nation, dieses junge Israel, Wachstumsschmerzen gehabt hat. Es gibt Wachstumsblocker, es gibt Wachstumsgrenzen und so weiter. Es gibt solche Schwellen, Wachstumsschwellen. Im Gemeindebau spricht man von Wachstumsschwellen. Das sind dann so Phasen, wo es irgendwie nicht mehr weitergeht, wo die alte Struktur nicht mehr funktioniert. Und mit Sicherheit gab es im jungen Israel auch Wachstumsschmerzen. Es hat mit Sicherheit nicht alles so funktioniert. Auch wenn eine Grundstimmung war, die positiv war, das habe ich vorhin gesagt. Die Stimmung war gut im Land. Aber es gab mit Sicherheit auch viel zu bemängeln. Und so ist es auch bei einer wachsenden Gemeinde. Die Gemeinde hier ist ja noch nicht 100 Jahre alt. Wir feiern dieses Jahr unser 15-Jähriges. Die ersten Jahre waren ganz klein und dann hat das so mit 2004 ging das so los, wo es geboomt hat. Und auch bei uns sind viele Dinge absolut noch nicht vollkommen. Baustelle. Und es läuft noch nicht so, wie es laufen sollte. Und ich möchte an der Stelle euch auch ermutigen, hey, ihr seid Teil des Wachstumsprozesses. Jeder Einzelne, der hier sitzt. Jeder ist hierher gekommen, nicht um einfach da zu sein, sondern sich aktiv zu integrieren. Ich hatte letzte Woche ein echt gutes Gespräch gehabt mit jemand, der mir eine längere E-Mail geschrieben hat über so ein paar Dinge, die ihm auch zurzeit Mühe machen. Und manchmal ist das ja so eine Sache, man weiß nicht, okay, in welche Richtung entwickelt sich das Gespräch. Will da jemand einfach nur mal machen, ja, und wieder gehen? Oder ist das was Konstruktives? Und das war ein so super Gespräch gewesen. Wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Der Person macht es etwas Mühe, die Gemeinde wächst. Es wächst auch die Zahl der Leute, die halt eben einfach nur konsumieren. Ja? Und das ist auch so. Und es ist auch schön, jeder ist herzlich willkommen. Aber was ich gut fand an dem Gespräch war, dass am Ende so dieses Ding war, dass diese Person gesagt hat, hey, hier gibt es einen Bereich, da läuft noch gar nichts und ich bin bereit, hier was völlig Neues zu starten, mich reinzuhängen, was zu machen, pioniermäßig, wie das, was wir vor dem Gottesdienst hier auch mit den Hoffmanns gemacht haben. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Größe. Dann gibt es da noch was? Wir lesen im 1. Korinther, im 1. Könige 5, Vers 5. Und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. Das ist eine interessante Beschreibung. Die gilt in dreifacher Hinsicht. Zum einen war das tatsächlich so der Fall gewesen. Die hatten Frieden. Endlich Frieden. Vorher, das waren turbulente Jahre gewesen. Sie hatten Frieden und später werden sie sich zurückerinnern an diese Zeit. Und im übertragenen Sinne gilt das auch für uns. Ey, es kann um uns herum passieren, was will. Ich habe gerade eben mit jemand gesprochen über die Situation dieser ISIS, die im Irak gerade wütet und eine ethnische Säuberung durchführt und Christen ausrottet. Christen müssen fliehen. Die haben wirklich keinen Frieden. Aber ich glaube, ich kann mit Überzeugung sagen, auch mit Gesprächen, was ich vorher mit Leuten geführt habe, dennoch ist bei diesen Leuten, bei diesen Schwestern und Brüdern, ist ein innerer, tiefer Friede da, den niemand wegnehmen kann. Da gibt es ganz, ganz viele Zeugnisse zu. Und Jesus sagt im Johannes 14, Vers 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, also nicht so ein äußerer Frieden, nicht diesen Frieden, den wir hier sehen, ja, salomonischer Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz wird nicht bestürzt und seid nicht furchtsam. Das ist Frieden, den Gott schenkt. Und ich frage jetzt mal an dieser Stelle, kennst du das? Was ist für dich Frieden? So eine innere Ruhe zu haben und egal, ob die ganze Welt über dir zusammenkracht, zu wissen, das ist gut, das ist richtig. Einen Frieden zu haben. Einen Frieden zu haben, zum Beispiel jetzt hier die Kinder unter den Arm zu nehmen und auszuwandern in ein Land, was man noch nicht kennt, ja? Ich weiß, ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist halt eben auch anders, eine andere Kultur und alles Mögliche, aber einfach in einem Frieden zu gehen, da steht noch nichts. Ey, und mit Sicherheit gab es Leute, die auch auf die Hoffmanns zugegangen sind, die sagten, hier, ihr seid doch bescheuert. Was wollt ihr denn da? Das funktioniert doch gar nicht. Und einen Frieden zu haben, zu sagen, hey, das ist gut, was Gott macht. Und ich wünsche das jedem Einzelnen von euch, auch gerade von den Leuten, die hier sind, die vielleicht noch diesen ganz persönlichen Inneren, diese Quelle noch nicht haben, dass Gott in dir ist. Und Gott, da ist die Stimme Gottes in dir und sagt, es ist gut, es ist gut. Ich gebe dir Frieden. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um uns Frieden zu geben. Und dieser Vers gilt auch in der dritten Weise. Und das ist auch noch, das muss ich auch noch ansprechen. In Micha 4, dem Propheten Micha 4, Vers 4, zitiert Micha, der Prophet, praktisch genau das Gleiche und sagt im Vers 4, und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie mehr aufschrecken, denn der Mund des Herrn, der Herrscher, hat geredet. Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes, wir aber leben im Namen des Herrn, unseres Gottes, für immer und ewig. Von wem ist hier die Rede? Die Rede ist hier von Israel, nach der Verheißung. Auch hier, das möchte ich schon mal reinwerfen. Israel kann nicht von der Landkarte ausgerottet werden, weil Israel hat eine prophetische Verheißung. Ich rede jetzt nicht davon, dass alles, was da unten läuft, dass das gut ist, aber es ist ein strategischer Plan Satans dahinter, dieses Land von der, dieses Volk von der Landkarte wegzuwischen. Genau das, was der Tyrann aus unserem eigenen Land vorgehabt hat. Das ist das Programm Satans, um die Pläne Gottes zu zerstören. Aber Gott kommt zum Ziel mit seinem Volk. Es heißt sogar, am Ende der Zeit wird ganz Israel sich zu Jesus, Jeshua, dem Messias, bekehren. Und letztendlich betrifft das auch wieder uns. Wir haben Zukunft. Wir haben Zukunft. Auch wenn du jetzt noch nicht unter deinem eigenen Weinstock sitzt. Ja? Du hast vielleicht kein Haus, dir geht es vielleicht sozial nicht so gut. Aber du darfst wissen, du gehst einer wunderbaren Zukunft entgegen. Die Leviten zum Beispiel in der damaligen Zeit, zur Zeit Salomos, die Priester und die Leviten durften keinen Besitz haben. Die durften keinen Besitz haben, kein Haus, kein Nix. Das war ihnen so anvertraut. Warum? Weil das sollte ein Signal darstellen für das, was vor ihnen liegt. Das heißt in der Bibel, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das gibt einem ein bisschen mehr Ruhe und ich sag mal, Es lässt einen leichter reisen, ja? Leichter fliegen bei der Entrückung oder was auch immer. Man hat nicht viel zum Zurücklassen. Was das auch immer bedeutet, das ist mir jetzt nur gerade so eingefallen. Gut, dann möchte ich euch kurz noch sagen, hinter diesem ganzen Projekt steckt ja ein König. Okay, das ist der König Salomo. Und es wird uns berichtet, in den Versen 9 bis 14 heißt es hier, und Gott gab Salomo Weisheit, sehr große Einsicht und Weite des Herzens wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dann, Ufer des Meeres. Die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne. Und dann wird aufgezählt, was dieser Kerl alles drauf hatte. Der hat 1005 Lieder komponiert. Da würdest du heute richtig viel Kohle machen, ja. So als Worship-Leiter so erfolgreiche Lieder machen, das würde sich so ein Arne Kopfermann schon mal wünschen, dass er da so viele erfolgreiche Lieder machen würde. Er hat 3000 Sprüche komponiert oder geschrieben. Und dann heißt es, er war Botaniker, er war Dendrologe, Zoologe, Ornithologe, Entomologe, Ichthyologe und Psychologe. Und was auch immer. Und er war mit Sicherheit auch, wie viele von euch, Sozialpädagoge und Ingenieur, ja? Muss man ja auch noch sagen. Ja, der hat so drauf gehabt. Überlegt euch das mal. Ich meine, ich sag mir, hä? Ist das möglich? Ein Mensch? Es gab nie jemanden vor ihm und nie jemanden nachher. Und jetzt ist die Frage, jetzt sitzt du da und sagst, ja prima. Und ich? Das ist richtig das Coole. Weißt du was, du brauchst keinen Superman mehr. Du brauchst keinen Super Salomo mehr. Du brauchst keinen Superhero mehr. Die Welt hat Idole, die hat Leute, die sie anbetet. Ja, das ist aber nur mal für kurze Zeit. Ich meine, das betrifft dich ja gar nicht persönlich. Auch sie haben Salomo verehrt für das, was er war. Bis in die heutige Zeit redet man von diesem Salomo. Aber was viel stärker ist, wir haben nicht Salomo, der König, der hinter dir steht, wir haben Jesus. Und im Jesaja 9, Vers 5 steht, guck mal, und jetzt setz es mal persönlich ein, Denn das ist eine Prophetie, die ist 1000 Jahre vorher geschrieben worden, bevor Jesus auf die Erde kam. Denn ein Kind ist dir geboren, ein Sohn ist dir gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt mache ich es noch persönlicher. Und du wirst seinen Namen nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Das ist dein Superhero. Der wunderbare Ratgeber. Weißt du das, wenn du mal nicht weiter weißt? Wenn du irgendwo an der Grenze angekommen bist? Wenn du sagst, Mensch, hier müsste ich jetzt, was mache ich jetzt richtig? Er ist der wunderbare Ratgeber. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ist er da. Wenn wir am Anfang gesungen haben, Heiliger Geist, zeig mir das Herz des Vaters. Der Heilige Geist ist dafür zuständig. Er ist sozusagen Gott in dir. Wenn du ihn dann einlädst in dein Leben, er gibt dir Rat. Er ist Vater. Starker Gott und Vater der Ewigkeit. Mit Vater, das meint das, es ist jemand, der nimmt dich ganz persönlich an die Hand. Weißt, das ist mit der Grund, warum ich diesen Jesus lieb habe, warum ich hier vorne stehe, weil ich weiß, das ist so. Das ist nicht einfach Geschwätz, sondern ich bin zwar auch einer von Milliarden von Menschen, aber ich weiß, dieser Gott ist so persönlich. Er nimmt mich an die Hand und er sagt, du bist mein Sohn und ich habe einen Plan mit dir. Vergiss mal die Leute um dich rum. Du sitzt hier, weil Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Nicht mit denen und das ist denen ihre Sache und vielleicht auch denen ihr Gott. Nein, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Wenn du es noch nicht ist, er will dein Vater sein. Er will dir starker Gott sein. Er will dir Rat geben. Er will dir Frieden geben. Dann heißt es, groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben. Das ist doch stark. Was willst du denn sonst noch mehr? Ich frage mich, ey, wie kann man daran vorbeigehen? Oder auch Christen, wie kann man eben nur 50% der Kapazität geben? Und darüber hinaus bietet er uns dann halt eben auch, wir haben ja eben von diesen weisen Sachen geredet, bietet er uns seine Weisheit an. Jesus verspricht das, auch darum haben wir eben direkt den Heiligen Geist eingeladen, mit uns zu kommunizieren. Jesus verspricht uns, dass der Heilige Geist uns in die ganze Weisheit einleitet. Ja? Du musst nicht Zoologe, Ornithologe und was weiß ich für Logen alles sein. Du musst nicht alles studieren, sondern das Wichtigste ist, dass du diese Verbindung hast. Das ist der Draht. Darum sind wir geschaffen. Mensch, das sollten wir verstehen. Wir funktionieren eigentlich nur mit Gott und dann geht richtig die Post ab, auf Deutsch gesagt. Dann passiert was. Das ist Gottes Wunsch mit unserem Leben. Und wenn dir Weisheit mangelt, das haben wir vor 2 Wochen uns auch angeschaut, dann kannst du Gott bitten, der gibt dir willig und sie wird ihm gegeben werden. Mit anderen Worten, man könnte auch sagen, du bist Salomo. Du bist Salomo. Früher, da gab es diesen Salomo, das war der eine König und der war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber Gott gibt dir seinen Geist. Er will dich teilhaben lassen an seinen Visionen. Du bist der in diese Generation reingehört, mit dem Gott was machen will. In deinem Umfeld. Und jetzt lasst uns zum Schluss nochmal einen Punkt anschauen, und zwar die Grundlage für unseren Erfolg, woher das, warum das Ganze überhaupt funktioniert. Das ist das Eigentliche. Und Salomo sandte zu Hiram, heißt es im 5, Vers 16, und ließ ihm sagen, du weißt ja selbst, dass mein Vater David den Namen des Herrn, seines Gottes, kein Haus bauen konnte. Warum konnte er ihm kein Haus bauen, kein Tempel? Wegen des Krieges, mit dem seine Feinde ihn umringten, bis der Herr sie unter die Sohlen seiner Füße legte. Nun aber hat der Herr, sagt Salomo, nun hat der Herr, mein Gott, mir Ruhe verschafft ringsum. Kein Widersacher ist mehr da und kein schlimmes Geschick. Siehe, so gedenke ich jetzt, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, so wie der Herr zu meinem Vater David geredet hat. Und er sprach, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf deinen Thron setzen werde, er soll meinem Namen ein Haus bauen. Wir haben uns eben dieses gewaltige Reich angeschaut und die gewaltige Herrschaft, den gewaltigen Einfluss, den Frieden und die Sicherheit. Aber wisst ihr was? Das war nur möglich, weil David die Grundlage gelegt hat. Und für David war das richtig harte Arbeit gewesen. Es bedeutete viel Leid, viel Not im Leben Davids und viel, viel Blutvergießen. David hatte ein Königreich für Salomo und das Volk vorbereitet, sodass sie sich ins gemachte Nest setzen konnten und das alles nur genießen konnten. Und jetzt kommt die Übertragung für uns. Ich habe eben gesagt, du bist Salomo. Aber weißt du was, du kannst nur Salomo sein, weil es einen David gab, der den ganzen Dreck ausgebadet hat. Und das war Jesus. Ich finde das so ein starker Vergleich. Was Salomo hier sagt, Salomo sagt, David hat diese ganze Drecksarbeit gemacht und er konnte noch nicht mal das vollenden, weil seine Aufgabe war, es vorzubereiten, eine Erlösung vorzubereiten für das Volk. Und jetzt sitze ich am Thron und jetzt sind wir Volk und jetzt bauen wir den Tempel. Du bist heute eine Rolle Salomos, weil es einen David gab. Eine weitere Prophezeiung heißt im Jesaja 53, er, unser David, unser Jesus, war verachtet, von den Menschen verlassen, ein Menschen, der Schmerzen und mit Leiden vertraut war, wie einer, von dem man das Gesicht verbergt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet, selbst wir, ja, wir hätten ihn nämlich auch gekreuzigt, wisst ihr das? Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn dennoch für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Und jetzt kommt's, die Strafe lag auf ihm, auf David, ja, auf Jesus. Lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Streben ist uns Heilung widerfahren. Das ist das Starke. Das ist eigentlich die Grundlage, die wichtigste Grundlage für Erfolg überhaupt. Vers 17 lesen wir hier, er hat deine Feinde unter die Sohlen deiner Füße gelegt. Unter die Sohlen seiner Füße gelegt, genau. Er hat sie besiegt. Du hast vielleicht jetzt noch potenzielle Feinde, aber je enger du mit Jesus bist, du kannst ihm all das Zeugs bringen. Er hat bereits gesiegt über diesen ganzen Müll, der in deinem Leben vielleicht noch da ist. Alle Bedrohungen, alle negativen Dinge. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Das musst du dir mal reinziehen. Ja, ich meine, das muss man nachvollziehen. Oder Vers 18 heißt es im ersten Teil, nun aber hat der Herr, mein Gott, mir Ruhe verschafft, ringsum. Gott hat dir Ruhe verschafft. Du sagst, wo denn? Greif's doch einfach, warum siehst du das nicht? Es liegt direkt vor dir. Und ich frage dich, warum kämpfst du noch? Es ist nicht so sehr das Problem, dass du diese Ruhe nicht finden kannst, sondern du meinst immer noch, du musst kämpfen. Du musst es ja selbst in die Hand nehmen. Du musst vorwärts gehen. Du kannst ja nicht einfach hier das Ding verlassen und irgendwas ganz Neues beginnen oder ins Gebet gehen. Was ist denn das schon? Das ist oftmals unser Problem. Wir müssen an den Verheißungen Gottes festhalten. Das ist eine Verheißung, die ist mit Jesus erfüllt. Der Herr hat dir Ruhe gegeben. Oder Vers 18 im zweiten Teil. Kein Widersacher ist mehr da und kein schlimmes Geschick. Klar gibt es noch Widersacher. Widersacher gibt es ständig in unserem Leben. Aber es ist wichtig, dass du das proklamierst und bekennst. Wenn dein Widersacher dein Chef ist oder deinen eigenen Hausgenossen, was auch immer, es ist wichtig, dass du sagst, Gott, emotional empfinde ich das als Widersacher oder diese Leute aus der Vergangenheit, die mir noch ins Leben reinreden, aber ich spreche das jetzt aus im Namen Jesu. Du hast diese Widersacher besiegt und es ist eigentlich kein Widersacher mehr da. Dein Wunsch, dein Wille ist, dass ich das einfach ergreife und ich greife das jetzt, ich nehme das an für mich ganz persönlich und möchte das umsetzen. Und dann heißt es hier noch, siehe, so gedenke ich dem Herrn, den Namen des Herrn, ein Haus zu bauen. So gedenke ich, dem Namen des Herrn ein Haus zu bauen. Und das liegt jetzt an dir. Mit welchem Haus du die meiste Zeit verbringst? Hast du überhaupt Kapazität, das Haus Gottes zu bauen? Hast du überhaupt die Kapazität? Ist es vielleicht wirklich so was Krasses, sag ich mal, wie wir das jetzt hier heute Morgen miterlebt haben, dass Gott ganz krass in dein Leben reinreden darf und sagt, weißt du was? ihr seid Familie, ihr habt euer Häuschen zum Abbezahlen und ihr habt euren Job, du hast deine Überstunden und es ist alles geregelt, getaktet bis ins Grab. Aber ich rede jetzt zu dir in dein Leben rein und ich möchte was Neues. Bist du offen dafür? Kann Gott das machen? Wenn ja, kannst du das abhaken. Preis den Herrn, dann hat er dich offensichtlich hier berufen. Dann darfst du das auch weiterführen. Aber dann ist die nächste Frage. Wo setzt du die Prioritäten? Wie viel Zeit bleibt übrig, Gott zu dienen? Vielleicht möchte er dich auf der Arbeit noch stärker einbinden. Dann sag ihm das. Sag ihm Gott, wie kann ich mehr Einfluss nehmen an meiner Arbeitsstelle? Wie kann ich mein Leben mehr einsetzen? Vielleicht ist wenig Zeit da. Vielleicht sind es Finanzen, die Gott freisetzt durch dich, die ins Reich Gottes gehen oder irgendwas anderes. Aber grundsätzlich ist die Frage immer die, frag dich immer wieder, egal wo du stehst. Gott, ich möchte dein Haus bauen, wie das auch immer aussieht. Wie kann ich das tun? Und wenn du den Eindruck hast, ich bin in einem Lebensumstand und es ist null da, ich kann Gottes Haus nicht bauen, dann bring ihm das, leg ihm das hin. Wenn du verheiratet bist, mit deiner Frau zusammen, geht auf die Knie und sagt, Gott, wir brauchen wieder neu eine Berufung für unser Leben. Wo ist das Haus, was wir bauen? Kannst du diese Frage beantworten? Die Frage soll jeder von uns beantworten können. An welchem Haus baue ich? Du bist nicht mehr David, du musst nicht mehr kämpfen. Den Kampf hat Jesus geführt, den Kampf hat David geführt. David hat die Nation Israel in den Frieden geführt mit Salomo. Und nun konnten sie den Tempel bauen. Und das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und mit dieser Frage möchte ich auch zum Schluss kommen. Vers 18. Nun aber hat der Herr mein Gott mir Ruhe verschafft, ringsum. Kein Widersacher ist da, kein schlimmes Geschick. Er greift das und sagt, Gott, und jetzt, was kann ich tun? Hier bin ich. Oder du bist mittendrin und kannst ihm danken dafür und du bittest ihn neu um Kraft, dass du dieses Werk Gottes, was er durch dich angefangen hat, weiterführen kann. Lass uns aufstehen und beten. Herr, du bist jetzt hier und es hat mich persönlich so ermutigt. Das war für mich so ein Highlight, so ein Kronleuchter, der mir aufgegangen ist, einfach zu sehen, dass du diesen Weg vorbereitet hast. Herr, du hast meinen Kampf bereits geführt. Du hast meine Widersacher weggenommen. Du hast sie unter deine Fußsohlen getan. Du bist durch den Dreck gegangen, durch den Dreck, durch den ich hätte gehen müssen. Und die Strafe lag auf dir, zu meinem Frieden. Und durch deine Wunden ist mir Heilung widerfahren. Und ich möchte dich zuerst bitten für jeden Einzelnen, der hier heute Morgen in diesem Saal ist, der das noch nicht persönlich ergriffen hat, noch nicht persönlich eine Entscheidung, eine punktuelle Entscheidung getroffen hat, zu sagen, Jesus, ich möchte danke dafür, dass du das für mich getan hast. Und ich bitte dich jetzt, komm in mein Leben hinein. Vergib mir meine Sünden, vergib mir, dass ich meinen Kampf bisher selbst geführt habe. Und mir ist das echt so im Herzen, jetzt gerade in diesem Moment. Wenn hier irgendjemand ist, und ich habe den Eindruck, es sind einige, die diese persönliche Entscheidung nicht getroffen haben. Und wenn du sagst, ich weiß es eigentlich gar nicht, ich bin irgendwie nur reingewachsen. Dann möchte ich dich einladen, jetzt in diesem Moment, Jesus einzuladen, ihm dafür zu danken, dass er der David des Alten Testamentes, er ist der Sohn Davids, dass er es vollbracht hat, dass er deinen Kampf gekämpft hat und dass er deine Feinde unter seine Füße tut, dass er deine Sünden auf sich genommen hat und dass du ihn jetzt einladen kannst in dein Leben. Bete einfach ein Gebet jetzt nach. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diesen Weg für mich gegangen bist. Und ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir, dass ich meinen Kampf bisher immer wieder versucht habe, selbst zu kämpfen. Ich lade dich jetzt ein in mein Leben. Erlöst du mich. Danke, dass du diesen ganzen Dreck, diese ganze Sünde, die ganze Last auf dich genommen hast, damit ich leben kann. Ich möchte von nun an nachfolgen. Und du bist jetzt hier und ich lade dich jetzt ein durch deinen Heiligen Geist in mein Leben. Mach mich neu. Sei du mir jetzt Vater und Herr und Erlöser in Jesu Namen. Wenn du das Gebet mitgesprochen hast, und ich sagte, das ist einfach ein mutiger Schritt, ein erster Schritt, dann möchte ich dich einfach einladen, jetzt als Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt die Hand zu heben und zu sagen, ich, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich will dir nachfolgen. Heb einfach die Hand da, wo du bist. Danke, 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 danke. Herr, und du siehst jetzt die Menschen hier, die das für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und ich möchte sie segnen in deinem Namen, dass du den Weg mit ihnen gehst und deine Berufung in sie hineinlegst. Und ich möchte dich gleichzeitig auch bitten für uns alle, dass du dein Haus, was du vorhast zu bauen, dass wir am Bau deines Reiches beteiligt sind und das tun, was du willst. Und jetzt lass uns Gott anbeten mit einem wunderbaren Lied, was wir jetzt eben singen, Rooftops.